Khalifa Kondé.
Khalifa Kondé und Davuda Keita haben schließlich und endlich kurze Dokumentarfilme gemacht, so im Durchschnitt 6 bis 12 Minuten. Von denen gab es kaum Kopien. Das waren eigentlich Filme, die im Besitz des Staates sind und der Staat hat sie nicht aufbewahrt. Eine sehr traurige Situation. Vielen Dank, Cihan, dafür, dass du uns diese Dinge nahegebracht hast. Man könnte sagen, das ist eine Tragödie in Guinea, in vielen Sinnen des Wortes, Tragödie. Ich war sehr bewegt davon. Als Rasha und ich hier gearbeitet haben an unserem Projekt, da war das ein Kapitel, das ganz klar einen prominenten Platz hatte. Und Rasha hat auch eine Zeit im Senegal verbracht, hat eng Freundschaft gehalten mit Samben. Und da hast du Delgado, dem ersten Assistenten von Samben. Uns hat der Charakter interessiert, diese Figur interessiert. Und das hast du ganz schön gezeigt, dass schließlich und endlich er doch nicht viel Arbeiten gemacht hat. Und trotzdem wurde er zum Symbol für das guineische Kino. Da gibt es einen weiteren Vertreter, Jean-Baptiste Selanga aus dem Kongo. Hinter dem sind wir auch noch her. Wir versuchen hier noch was zu finden von ihm. Auch er ist eine der zentralafrikanischen Studenten, der in Moskau zum Studium war. Eine Frage an dich habe ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich rede einfach. Ich denke, was Costa geleistet hat, ist, dass er die Fantasie beflügelt hat. Es gibt keinen Menschen, mit dem ich gesprochen habe, der nicht angefangen hat, darüber zu reden, dass er so wunderbare Geschichten erzählen konnte. Ich meine, Lamine Camara sagt das ja auch. Er hat Filme gemacht, auf viele Arten und Weisen, aber ohne Kamera. Eine Frage, die ich doch noch stellen möchte. Ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, aber ich frage mal. Khalifa Kondé und Kanda Keita, die wurden von Khodziev erwähnt, so wie Abderrahman. Da muss ich natürlich zunächst erstmal sagen, dass ich mich entschuldigen muss für den Zustand dieser Bilder und diesem Durcheinander. Ich habe das gedreht, obwohl ich mit der Kamera eigentlich nicht umgehe. Ich habe das Ganze geschnitten, obwohl ich da nicht ausgebildet bin. Ich habe die Untertitel gemacht, obwohl ich das sonst nicht mache. Also das ist alles nur einfach mal zusammen gebastelt worden. Mit den beiden Protagonisten habe ich eine ganz lange Zeit verbracht. Und erst als ich dann schon ins Auto stieg, ich hatte Kondé nach Rahman gefragt und er schien ihn nicht zu kennen. Und irgendwo 3 Stunden später steige ich ins Auto für meine nächste Verabredung und er sagt, weißt du, als ich da im letzten Jahr war, da gab es so einen kleinen, scheuen jungen Mann, der kam gerade dahin und der wusste nicht, wie er das und das machen soll und der war beim gleichen Mentor wie ich. Und wir haben ihn da rumgeführt, wir haben ihn vorgestellt, er war wirklich sehr scheu. Aber Er war sehr, sehr charmant. Er konnte jemanden um den Finger wickeln in 2 Minuten. Ich kann mich nicht erinnern, wie er heißt, aber er hat irgendwann einen großen Film gemacht in jüngster Zeit. Wie heißt denn der Film? Timbuktu oder sowas? Ich sage, ah, das sagst du mir jetzt? Wie gesagt, die Erinnerung an ihn war eben dieser scheue junge Mann mit einem viel zu großen roten Pullover. Es ist wirklich eine Schade, dass Condé so wenige Filme gemacht hat. Man hat mir auch erzählt, dass da so eine bestimmte Stufe erreicht wurde, wo sie eigentlich nur noch Dokumentarfilme machen konnten, weil Dokumentarfilme vom Staat kontrollierbar sind. Spielfilme, da kann der Staat nur das Drehbuch kontrollieren und freigeben. Und sonst konnten sie dann nicht mehr machen. Also die Investition in Spielfilme wurde fast unmöglich. Und beide waren eigentlich Spielfilmregisseure, haben aber dann letztendlich nur noch kurze Dokumentarfilme gemacht. Auch das ist interessant, eigentlich mal die sich anzusehen und zu vergleichen. Das ganze Projekt beschäftigt sich ja auch damit, den Einfluss der russischen Filmsprache zu erkunden. Und wenn man so 2 Generationen von Studenten hat, die beim selben Mentor studiert haben, dann ist das interessant. So, jetzt das Publikum, wenn Sie jetzt Fragen haben sollten, bitte, wenn Sie Bemerkungen haben, Kommentare oder irgendwas sagen möchten, bitte, keine Scheu. Vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage ist vielleicht ein bisschen offensichtlich. Mich interessiert nämlich gerade dieses Moment, wo da in den 70er Jahren offensichtlich auch Westdeutschland Guinea unterstützt hat. Vielleicht wissen Sie da ein bisschen mehr drüber. Ja, 1969. Gab es da so eine Art Wettbewerb zwischen den Franzosen und den Deutschen in diesem Bereich? Also der Wettbewerb wurde an der Kulturfront ausgetragen. Die Deutschen, die Franzosen waren so langsam wieder zurückgekommen in die Region und die Deutschen waren dabei, Märkte zu erobern. Und als Secretary bei einer Konferenz gesagt hatte, dass er ein Filmkomplex aufbauen will. Da haben sowohl die Franzosen als auch die Deutschen ein Projekt eingereicht. Und er hat natürlich den Zuschlag an Westdeutschland gegeben. Und wenn ich mich erinnere, haben die 7 Ingenieure von Deutschland nach Guinea geschickt. Die 7 Ingenieure. Wollen Sie wissen, wie die mit dieser Handlung des Films zu tun haben? Die Dolmetscher bedauern, dass sie Bemerkungen ohne Mikrofon nicht dolmetschen können, weil sie nicht hören. Also die deutschen Ingenieure kamen, die wurden staatlicherseits betreut. Und der Sohn des Bürgermeisters von Portugal hat mir da erzählt, Conakry hat ja auch die Befreiungsbewegung von Guinea-Bissau unterstützt. Und sobald da jemand in Gefahr stand, verhaftet zu werden, hat man die nach Conakry gebracht von Guinea-Bissau und hat sie dort versteckt. Und man sagte, da ist der Sohn des Bürgermeisters dabei. Und zwar der Sohn des Bürgermeisters von Lissabon. Und dieser Angriff auf Comboiro da gab es ja eben diese Gefangenen, die aus Guinea-Bissau genommen wurden, die waren auch in Comboiro. Und offensichtlich war das dann so, dass die Pläne die Karten von Comboiro, die Zugangswege etc. pp. von den Westdeutschen an die Portugiesen weitergegeben wurden. Die hatten ja Zugang zu all diesen Materialien, weil sie gebaut haben da. Und die haben den Portugiesen das Material in die Hand gegeben, aufgrund dessen sie dann angreifen konnten. So weit die Geschichte oder zumindest die erzählte Geschichte. Diese Operation November 1970 ist eine interessante Operation, weil man nennt sie auch Operation Grünes Meer. Und die Portugiesen sind ja mit Schiffen gekommen, haben dort angegriffen, den Angriff auf Conakry geführt. Die haben schließlich und endlich verloren. Und dieser ganze Angriff ging schief. Also dieser ganze Filmkomplex war direkt am Meer gelegen. Irgendwie interessant, denn zu diesem Moment passierten in Conakry so viele Sachen. Selbst die schwedische Gruppe kam da über Conakry und zog weiter nach Guinea-Bissau. Da gab es diese Frau, die die Portugiesen unterstützt hat. Die wurde dort auch gefangen gesetzt im November. Einer der Leute hat mir erzählt, dass dieser ganze Angriff geführt wurde von 400 Leuten, die gelandet sind am Ufer. Und bei diesen 400 Leuten waren Guineer dabei, alle möglichen Nationalitäten. Und wenn so viele Leute in Conakry landen können, sind sie davon ausgegangen, dass da irgendwo eine Kollaboration stattgefunden haben muss. Wer hat ihnen den Zugang zum Ufer geöffnet? Wer hat ihnen die Karten gegeben? Und man ist auf die Deutschen gekommen und ihre Freunde, die Filmleute. Und deswegen nenne ich diesen Beitrag: Der Film ist gestorben in Comboiro. Heute ist man immer noch sehr skeptisch, wenn es ums Filmemachen, ums Kino insgesamt geht. Das ist das größte Kino in Conakry. Und es ist das Kino, wo sie all diese Festivals abgehalten haben. Dort waren die Russen. Die Russen sind in den 60er Jahren da gewesen, wie es Gabriela gemacht hat. Sie haben damals die Filmvorführer ausgebildet. Und ich habe einen Vorführer aus diesem Hauptkino interviewt. Silé Cinéma war damals die Bezeichnung dieses großen Kinos. Es war das, die Ikone, die Kino-Ikone. Und so sah das Kino aus. Und ich bin da am zweiten Tag meines Aufenthalts hingefahren. Und die haben gesagt, na ja, wir versuchen das zu modernisieren und wiederherzurichten. Und ich habe gefragt, wie lange versucht ihr das schon? Ja, 5 Jahre. Dann habe ich gefragt, wann ist es fertig? Na ja, wir haben noch keine Pläne gemacht. Also dieses Bild ist für mich sehr aussagekräftig. Und es gibt den Zustand des Films in Guinea wieder. Es gibt die Absicht, was zu machen. Man ist dabei, irgendwo da Bündel zu schnüren, aber man ist noch längst nicht fertig damit. Noch eine einzige Frage lassen wir zu, weil man hat mir schon gesagt, dass wir jetzt hier anhalten müssen, um Costas Film zu zeigen. Das ist meine Frage, genau. Wie sieht die Situation heute aus für Filmemacher in Guinea? Da muss ich wieder auf eine Anekdote zurückgreifen. Ich musste nach Bamako, Mali, und ich hing in Conakry fest, 900 Kilometer Distanz kostet aber 9.000 Euro Flugpreis. Also jede Bewegung innerhalb Afrikas ist echt teuer. Ich musste also ein bisschen Geld verdienen, um da weiterreisen zu können. Und man hat mich gefragt, würde ich am Institut de Cinema, ISAC, lehren? Ich habe gesagt, okay, wenn ihr mir das Ticket kauft, ansonsten will ich kein Geld. Ihr könnt mich auch mit Auto weiterschicken. Ich habe da 4 Tage lang unterrichtet. Ich hatte da viele Studenten absolut engagiert, aber keiner von denen wusste, was ein Spannungsbogen ist. Ich wusste eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll mit dem Unterricht. Ich habe am Anfang versucht zu erklären, wie man ein Projekt macht. Und mir war schon klar, vielleicht ist das schon viel zu viel. Und dann bin ich also wirklich runter an die Basis gegangen und gesagt, okay, wie mache ich einen Film? Von A, B, C, Zeitschienen, Spannungsbogen, die grundlegendsten Begriffe, damit musste ich anfangen. Aber die waren engagiert, die wollten was machen. Die hatten keinen Projektor, die hatten keinen einzigen Film. Mama Kaita, ich weiß nicht, ob er heute der ist, aber Mama Kaita, der war gestern dabei und er war vor ein paar Jahren da und er hat gesagt, das Einzige, was man machen kann, ist denen Filme schicken, damit sie sich erst mal angucken können. Und er hat ihnen noch so ein Paket von 20 Filmen geschickt und jeder dieser Studenten kannte diese Filme auswendig. Das heißt, im Unterricht haben wir dann ständig die Dekonstruktion der Filme zu machen, die sie gesehen hatten, anstatt zu versuchen, ihnen zu erklären, wie man einen Film selbstständig macht. Im Moment gibt es ein Interesse am Archiv und ich habe ein paar Bilder gesehen vom Zustand der alten Ausrüstung und ich habe es auch geschafft, dass sie mich da reingelassen haben in den Ort, wo diese ganzen Sachen verstaut liegen. Und ich habe gesagt, ich will das filmen, dann haben die erstmal ein bisschen Ordnung geschaffen. Das war natürlich dann nicht mehr so interessant für die Kamera, aber wie auch immer. Es ist Ihnen absolut klar, was Sie haben und wie schlecht der Zustand ist. Sie versuchen, Filme aus dem Ausland zu bekommen. Sie haben auch Bilder, Filme, die Sie jetzt versuchen, irgendwo zu ordnen. Es gibt minimale Bewegungen, aber es gibt kaum Finanzierung. Guinea ist eines der reichsten Länder. Die haben so viel Ressourcen, aber trotzdem nur 3 Stunden Strom am Tag. Okay, danke schön.